Hallo und herzlich willkommen zu Einkaufsstrategie Kompakt. In diesem Podcast geht es um Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Einkauf. Mit über 40 Jahren Berufserfahrung teilt Andreas Stollenberg wertvolle Einblicke in strategische Beschaffung, Lieferantenmanagement und Verhandlungstaktik. Freuen Sie sich auf kompakte und praxisnahe Tipps, die Ihren Einkauf auf das nächste Level heben. Schön, dass Sie dabei sind. Lassen Sie uns gemeinsam die Welt des Einkaufs erkunden. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir wollen Ihnen heute was richtig Schönes mit an die Hand geben. Und zwar, wie man Einkaufsstrategien entwickelt. Und im Vorgespräch hat er einen schönen Satz gesagt, der liebe Herr Stollenberg. Das mache ich schon eine ganze Weile. Dann können wir uns auf viel Inhalt, auf viele schöne, spannende Gedanken freuen. Und ich begrüße ihn recht herzlich. Hallo, Andreas Stollenberg.
Hallo Herr Lapan, das ist ja schön. So kommen wir wieder zusammen, um mal etwas mehr im Detail über das Thema Einkauf und Strategien zu reden. Ich freue mich.
Ich freue mich nicht minder und würde sagen, wir tauchen direkt ein. Es geht direkt los. Es geht darum, Einkaufsstrategien zu entwickeln. Was ist denn aus Ihrer Sicht zu tun, um überhaupt erstmal so die Basics zu haben, um eine Einkaufsstrategie zu entwickeln? Was muss ich tun?
Um eine Einkaufsstrategie zu entwickeln, würde ich so 6 wichtige Schritte vorschlagen. So der erste Schritt, wenn man sich mit Einkaufsstrategien beschäftigt, als Einkäufer erstmal die ganzen Daten, die Einkaufskennzeichen zu analysieren. Sprich, was hat man wo, zu welchen Preisen, bei welchen Lieferanten bestellt, wie hat sich der Bedarf entwickelt. Das ist so mit der erste Schritt. Sich zu überlegen, wie viele Bestellungen sind gemacht worden, das zu analysieren und ausgehend von diesen Erkenntnissen Ziele zu setzen, was man erreichen will. Ob das Preisziele sind, ob das Ziele sind der Verkürzung der Lieferzeiten, dergleichen. Ziele zu setzen, um anschließend zu überlegen, wie lassen sich die Ziele strategisch umsetzen. Welche Möglichkeiten gibt es, Warengruppen unterschiedlich zu sehen, unterschiedlich zu differenzieren? Da komme ich später auch nochmal drauf zu sprechen, um dann über diese Analyse Maßnahmen zu entwickeln, Maßnahmen zu definieren, die Teil der Einkaufsstrategie sind, um sie entsprechend umzusetzen. Das Umsetzen der Maßnahmen als nächster Schritt kann im Einkauf sein, muss aber nicht unbedingt. Wenn es um Strategien geht, die die operative Arbeit des Einkäufers in den Fachbereich verlagern, dann ist die Umsetzung der Maßnahme etwas, was im Fachbereich stattfinden kann. Aber der abschließende Schritt, sogenannte Fortschritte mithilfe von Kennzahlen zu steuern, das ist das, was wiederum Teil der Einkaufsstrategie ist. Auch immer zu wissen, hat man die Ziellinie erreicht, wie läuft diese Maßnahme, wie hat man sie umsetzen können. So würde ich einmal das große Bild beschreiben, wenn es darauf ankommt, eine Einkaufsstrategie zu entwickeln.
Vielen Dank schon mal für die ersten Impulse. Da haben wir schon mal hoffentlich alle fleißig mitgeschrieben. Ansonsten, das ist ja das Schöne an einem Podcast, einfach mal zurückspulen und nochmal die wichtigsten Stellen markieren und niederschreiben. Was würden Sie denn sagen, sind so die größten Herausforderungen, wenn ich jetzt eine Einkaufsstrategie entwickeln möchte? Was kommen da für Hürden?
Die größte Herausforderung, was ich immer ganz gerne bei der Entwicklung einer Einkaufsstrategie empfinde, ist die, frühzeitig dabei zu sein. In dem Zusammenhang erkläre ich Teilnehmern in Seminaren häufig und gerne auch dieses sogenannte Dilemma von Kosten und Ausgaben. Dilemma von Kosten und Ausgaben darf man sich so vorstellen. Jedes Produkt durchläuft ja mehrere Phasen. Zuerst die Phase einer Idee, die Produktidee, die dann entsprechend umgesetzt wird. Die zweite Phase, etwas aufzubauen, um ein Produkt zu produzieren, die Supply Chain herzustellen, bevor dann in einem nächsten, letzten großen Schritt das produziert und verkauft wird, was man im Unternehmen als neues Produkt entwickelt hat. Wenn man das durch die Ausgabenbrille, welche Ausgaben fallen an in diesen 3 Phasen, Design, Aufbau, Supply Chain, Produktion, kann man sagen, die Ausgaben, die sind in der ersten Phase relativ gering, vielleicht so 5% von den gesamten Produktkosten, fallen in aller Regel kaum ins Gewicht. Diese Ausgaben werden höher in der Phase, wenn es darum geht, eine Supply Chain aufzubauen, Maschinen und Anlagen müssen entwickelt werden, Werkzeuge müssen möglicherweise von Lieferanten erstellt werden, dann steigen die damit verbundenen Ausgaben nicht selten auf eine Größenordnung von 20%. Das Gros der Ausgaben entsteht in aller Regel aber dann, wenn die Dinge, die man sich überlegt hat, produziert werden. Da fällt das Gros der Ausgaben an. Das Ganze wird zum Dilemma, weil Ausgaben kann man sehen. Jede Rechnung, die bezahlt wird, kann man sozusagen nachvollziehen, weswegen Ausgaben entstanden sind. Was man jedoch nicht sehen kann, ist der Verlauf der Kosten. Nicht selten werden in der ersten Phase, in der Phase des Designs einer neuen Produktentwicklung, Kosten in Höhe von nicht selten 70% entschieden. Wenn dann auch noch eine Supply Chain, eine Lieferkette aufgebaut wird, Maschinenanlagen in einem Unternehmen konfiguriert und eingesetzt werden, ist das Ausmaß der Kosten vor Start des ersten Produkts schon häufig bei 90% gegeben. Wenn dann der Einkauf erst zum Zuge kommt, wenn es darum geht, dann die entschiedenen Materialien zu kaufen, sind 90% oftmals aller Kosten nicht mehr veränderbar. Und wichtig ist, dass der Einkauf früh eingebunden ist. Das ist so die große Herausforderung, dass der Einkauf schon bei der Entstehung eines Produktes mit seinem Wissen über Bezugsquellen und Materialien und alles, was sozusagen diesen Prozess begleitet, dass der Einkauf schon mit dabei ist. Dann kann man es schaffen, auch Einkaufsstrategien zu definieren, zu entwickeln, die im Einklang mit dem stehen, was im Unternehmen als Produktlösung neu konzipiert wurde. So würde ich das mal beschreiben, was so die größte Herausforderung ist, dass der Einkauf früh dabei ist, wenn es darum geht, neue Lösungen, die zu neuen Lieferanten führen, an solchen Entscheidungen mit zu partizipieren.
Wäre aus meiner externen Sicht ja fast eine Grundlage, ne? Also zu sagen, der Einkauf, der muss früh dabei sein. Das muss ja, ist ja eine Grundsatzfrage fast eines Unternehmens beziehungsweise dieses kompletten Prozesses. Was würden Sie sagen, sind so insgesamt die Grundlagen zur Festlegung einer Einkaufsstrategie?
Um Einkaufsstrategien zu bilden, ist es notwendig, Warengruppen zu definieren. Warengruppen zu definieren heißt, ich schaffe eine Zuordnung, dass alles das, was eingekauft wird, wenn es auf den gleichen Einkaufs- bzw. Beschaffungsmärkten realisiert werden soll, einer Warengruppe zugeordnet wird. Diese Warengruppe schafft dem Unternehmen die Grundlage, eine warengruppenspezifische Einkaufsstrategie, nicht eine einzelne, aber eine warengruppenspezifische Einkaufsstrategie zu definieren, um dann auch im Rahmen dieser Warengruppe dann auch das Einkaufsvolumen zu strukturieren, beispielsweise Produktionsmaterial, was immer im Unternehmen eine hohe Bedeutung hat, weil doch die höchsten Ausgaben in aller Regel in produzierenden Unternehmen erwartet werden können. Oder beispielsweise Warengruppen, die mehr für die interne Seite, wenn es um Hilfs- und Betriebsstoffe geht, eingeteilt werden. Nicht selten, gerade in Handelsunternehmen, spielen auch Warengruppen eine starke Rolle, wenn es um Handelswaren geht, Waren, die von Unternehmen eingekauft werden, die dann im eigenen Unternehmen der Kundschaft weiterverkauft werden und man sozusagen größeres Sortiment anbieten kann. So sehen Warengruppen in aller Regel aus, sodass man sagen kann, man hat nicht eine einzelne Einkaufsstrategie, als vielfach mehrere warengruppenspezifische Einkaufsstrategien. Was heißen mag, in der einen Warengruppe geht es möglicherweise um Kostenreduzierung, in der anderen Warengruppe geht es vielleicht um die Verkürzung von Lieferzeiten oder vielleicht in der dritten Warengruppe primär um das Ziel, den operativen Aufwand zu reduzieren. So kann man auf Basis einer Warengruppe recht unterschiedliche Einkaufsstrategien definieren.
Dann reden wir mal über Warengruppenstrategie. Da brauche ich ja Infos, ich brauche Daten, ich brauche Fakten. Welche benötige ich denn da genau?
Ja, für den Einkäufer ist es wichtig, wenn es darum geht, Warengruppen zu verstehen, die relevanten Daten einer Warengruppe zu analysieren. In erster Linie ist es beispielsweise die Entwicklung des Einkaufsvolumens. Was hat man in der Vergangenheit von welchen Lieferanten, zu welchen Preisen, welche Artikel gekauft und was plant man auch in der Zukunft von bestimmten Lieferanten an Waren, in welchem Umfang, in welchem Ausgabenvolumen einzukaufen. Was auch eine ganz wichtige Information für den Einkäufer ist, wie sind die relevanten Preise, wie entwickeln sich diese, beispielsweise Materialpreise, Energiepreise, Lohnkosten oder auch das Wissen darum, inwieweit bestimmte Artikel sehr lohnkostenintensiv, sehr materialintensiv sind. Diese Informationen sind genauso wichtig, als auch Informationen über die Leistung von Lieferanten. Die Lieferanten, mit denen man arbeitet, sprich, haben diese Lieferanten Termine, zugesagte Termine eingehalten oder erreichen Lieferanten die vereinbarte Spezifikation? Das ist genauso entscheidend und wichtig, wie beispielsweise alles zusammenzutragen, was die Artikel, die Waren beschreibt, an Spezifikationen, an Lastenheften, um als Einkäufer im Rahmen der Warengruppe auch neue Angebote von Lieferanten einholen zu können. So würde ich das mal beschreiben, was am entscheidendsten ist für den Einkäufer, die Warengruppe, die er betreut oder die Warengruppen, die betreut werden, inhaltlich von der Datenseite zu verstehen.
Um es mal sehr plastisch auszudrücken, angenommen, ich würde jetzt mit Ihnen über Kupfer verhandeln. Ich bin jetzt großer Kupfererzeuger oder Händler und Sie kaufen das ein. Geht es im Grunde darum, Sie müssen sich mit der Thematik so auskennen, dass wir fast auf Augenhöhe miteinander sprechen können. Sie müssen wissen, wie sind unsere Produktionsbedingungen, Sie wissen genau, wie ist das Vorkommen, wie war der Aushub der letzten 18 Monate, wie entwickelt sich der Preis und so weiter und so weiter. Sie müssen sich in diesem Thema so auskennen, dass wir ein gutes Gespräch auf Augenhöhe führen können. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, so würde ich es ganz gerne stehen lassen. Als Einkäufer das zu verstehen, was ich einkaufe, die treibenden Kräfte, sprich Daten in einer Warengruppe zu kennen, um dann auch als Einkäufer mit dem Wissen, wie es um die eigene Warengruppe bestellt ist, was eingekauft wird, von wem das eingekauft wird, auf Augenhöhe mit Lieferanten entsprechende Gespräche zu führen.
Jetzt habe ich bei der Recherche für diese Folge einen Begriff gelesen, der mir nicht geläufig ist. Ich bin sehr gespannt, ob Sie den kennen und ob Sie uns dazu was sagen können. Warengruppendossier, also Erstellung eines Warengruppendossiers. Was ist das? Wofür brauche ich das? Macht das Sinn?
Warengruppendossier ist ein sehr pragmatisches Hilfsmittel, um alle Inhalte, die eine Warengruppe betreffen, zu einem bestimmten Termin auf einem Blatt Papier bestenfalls zu haben, um ausgehend von diesem Standpunkt quasi eine Landkarte, so würde ich es mal beschreiben, was eine Warengruppe darstellt, auch zu erkennen, wo man losgegangen ist und wo man hin will, um es nachher auch messen zu können, hat man das erreicht, was man sich im Rahmen seiner Warengruppenstrategie als erstrebenswertes Ziel vorgenommen hat. So würde ich das beschreiben, dass alle Informationen, die eine Warengruppe betreffen, in so einer Akte, in einem Dossier, in einem Statusbericht, das wären vielleicht andere Begrifflichkeiten, zusammengefasst werden.
Und Sie würden sagen, das ist in einer Warengruppenstrategie ein wichtiger Baustein?
Ja, die Ist-Situation, zu wissen, wo stehe ich, was ist die aktuelle Situation, wo gibt es Verbesserungsbedarf, um das dann anhand der Maßnahmen, für die man sich im Rahmen seiner Einkaufs-, seiner Warengruppenstrategie entschieden hat, auch zu erkennen, sind diese Ziele in einer Warengruppe denn erreicht worden? Wo stand ich am Anfang? Und wie sieht das dann sozusagen nach einem Zeitfaktor X aus, wenn die Maßnahmen, zu denen man sich im Rahmen seiner Einkaufsstrategie, seiner Warengruppenstrategie besser gesagt, entschieden hat? Ich hoffe, jetzt wird es ein bisschen so klarer, was so Warengruppendossier ist. Ha?
Definitiv, ja. Jetzt geht es ja letzten Endes bei einem Unternehmen, wo der Einkauf eine wichtige Säule ist, um eine finale Sache oder meistens um die eine finale Sache, und das ist das Betriebsergebnis, das Unternehmensergebnis. Wie lässt sich denn der Beitrag der Warengruppe zum Ergebnis ermitteln? Gibt es da klassische Wege? Wie würden Sie das machen?
Wenn man den Beitrag einer Warengruppe zum Unternehmensergebnis abbilden will, stellt sich ja erstmal die Frage, wie groß ist diese Warengruppe? Groß in dem Sinne, welches Einkaufsvolumen steckt dahinter? Das zu messen, wie groß der Beitrag einer Warengruppe zum Unternehmensergebnis ist, das lässt sich sehr leicht mithilfe einer sogenannten ABC-Analyse einordnen. Welche Warengruppen stellen welchen Anteil des Einkaufsvolumens dar? Da gibt es natürlich wie in jedem Unternehmen Warengruppen, die ein großes Einkaufsvolumen zusammentragen im Vergleich zu anderen Warengruppen, die nur noch ein kleineres Einkaufsvolumen bedeuten. Und die Warengruppen, die dann mithilfe einer ABC-Analyse als A-Warengruppen identifiziert sind, das sind natürlich diese Warengruppen, wo es in erster Linie um Kostenoptimierung geht, weil der Einkauf bei den sogenannten A-Warengruppen natürlich einen viel größeren Hebeleffekt hat. Jede Einsparung, die sozusagen eins zu eins die Gewinnsituation eines Unternehmens verbessert. Davon zu unterscheiden sind alle C-Warengruppen, Warengruppen, die auch Teil des Einkaufsvolumens sind, die aber weniger im Zentrum stehen, aufgrund eines geringeren Hebeleffektes für Kostenoptimierung als Ziel zu gelten, als vielmehr diese Warengruppen sind, bei denen es auf Prozessoptimierung ankommt, den operativen Aufwand zu reduzieren, dass der Einkauf mehr Zeit hat, sich um die A-Warengruppen zu kümmern, wo der Hebeleffekt größer ist, oder auch, was wir eben gesagt haben, als Einkäufer früh in Produktentwicklungssituationen mit dabei zu sein, um dann auch sein Wissen mit einfließen zu lassen, um das Entstehen von Kosten bei der Wurzel her schon zu vermeiden. So würde ich das beschreiben, was das ausmachen kann, den Beitrag einer Warengruppe zum Unternehmensergebnis auch zu ermitteln.
Ich komme jetzt wieder aus der Laiensicht und habe ein bisschen Angst, dass Sie mir das, was ich jetzt sage, um die Ohren hauen. Aber ich versuche es einfach mal. A, B und C Warengruppen. Wenn ich jetzt sage, wir sind beispielsweise eine Glasmanufaktur, die irgendwie jetzt Gläser herstellt, dann wäre für mich die A-Gruppe Glas, ne? Es muss Glas eingekauft werden und vielleicht noch weitere Materialien zur Verarbeitung dieses Glases, Schleifpapier oder was auch immer.
Ja, Verpackungen dergleichen, ne? Ja.
Verpackung, genau. Und C wäre jetzt in diesem Zusammenhang, sagen wir mal, Kugelschreiber, Klemmbretter, um die Bestellung auszufüllen. Ist das so?
Dafür kann man
das so
sagen? Geben Unternehmen ja nicht so sehr viel Geld aus in jetzt so einer Glasmanufaktur. Und das war ja ein sehr, sehr gutes Beispiel für das Material. Glas, was man verarbeitet in so einem Unternehmen, werden vermutlich viel mehr Geld, Waren eingekauft, Tonnen Glas, als beispielsweise für Papier und dergleichen, Schleifmittel. In dem Fall im Einkauf zu unterscheiden, wenn viel Geld ausgegeben wird für Glas, sind natürlich die potenziellen Einsparungen relativ hoch, gemessen an dem Einkaufsvolumen, was ein Unternehmen in dem Beispiel für Glas ausgibt. Diese Ausgabe für Schleifmittel, für beispielsweise Papier oder dergleichen fallen oftmals nicht so sehr ins Gewicht, als ballen, dass der Einkäufer bei diesen sogenannten Warengruppen weniger das Ziel Kostenoptimierung verfolgt, als das Ziel, was im Vordergrund steht, möglichst schnell diese Bedarfe nach Schleifpapier, nach Büromaterial auch abzuwickeln, sich gar nicht so lange damit aufzuhalten und die Zeit, die man dadurch gewinnt, mehr in den Bereich zu investieren, was den Einkauf in dem Fall von Glas betrifft, da es hier höhere Einsparungsmöglichkeiten gibt, beziehungsweise wenn es darum geht, neue Produkte zu entwickeln, dass der Einkäufer mit dem Wissen um den Glasmarkt, welche Lieferanten welche Lieferzeiten haben, auch diesen Prozess von vornherein begleitet, um das Entstehen von höheren Kosten zu vermeiden. Was wir vorhin sagten, dieses sogenannte Dilemma von Kosten und Ausgaben, dass der Einkauf da nicht so sehr viel im Tagesgeschäft involviert ist, wenn es darum geht, Schleifmittel, Büroartikel dergleichen zu bestellen, als hier einfache Wege zu finden, wenn es darauf ankommt, nicht zu viel Zeit mit den unwichtigen Dingen, kaufmännisch gesehen, unwichtigen Dingen zu verbringen und seine Energie darauf zu konzentrieren, mehr Zeit zu haben für die sogenannten großen Warengruppen, für die A-Warengruppen, für die A-Materialien, weil der Einkäufer hier einen viel größeren Beitrag zum Gewinn des Unternehmens leisten kann. Ich hoffe, das ist jetzt so ein bisschen klar geworden.
Es ist klar geworden, genau.
Ja, für mich sind die Sachen irgendwo natürlich und klar. Aber
deshalb
wir müssen auch die Laien verstehen hier im Haus, die vielleicht bestimmte Dinge nicht so kennen. Dann freue ich mich immer, wenn sie nachhaken, weil es mir ja auch hilft, die Dinge etwas schärfer darzustellen, dass sie auch leichter verständlich sind. Das ist schön.
Danke. Dafür sind wir angetreten. Und da muss ich direkt wieder eingreifen. Und zwar bleiben wir mal bei dieser Glasmanufaktur. So, jetzt konzentrieren Sie sich also auf das Glas, verstehe ich. Ja. Jetzt müssen Sie ja auch strategisch, es geht um Einkaufsstrategien, handeln, indem Sie zum Beispiel sagen, oh, der Preis ist besonders niedrig jetzt gerade. Dafür müssen Sie natürlich den Preis und Preisverlauf kennen und müssen ja auch ein bisschen planen, wie viel Bedarf haben wir. Das heißt, Sie müssen wahrscheinlich dann auch mit dem Verkauf viel im Kontakt sein. Wie macht es Sinn, jetzt fürs nächste Quartal mit einzukaufen? Aber auch, jetzt nehmen wir gerade diese Podcast-Folge im November 24 auf. Wir haben gerade eine sehr weit fassende Wahl in Amerika, die vielleicht auch Auswirkungen hat für Import, für Export, für Sie müssen ja dann im Grunde in all diesen Themen auch drin sein. Worauf ich hinaus will, ist, wie lässt sich denn der Bedarf, der zukünftige Bedarf im Einkauf ermitteln? Das kann doch immer nur ein Gefühl auf verschiedenen Fakten sein oder Vermutungen. Wie zeigt sich der, wie ermitteln Sie den Bedarf im Einkauf?
Den Bedarf zu ermitteln ist ein wichtiges Thema, ist mitunter nicht immer leicht. Wenn es im Unternehmen eine gute Vertriebsplanung gibt, die in etwa auch einschätzen kann, welche Produkte man am Markt verkaufen, Bedarfszahlen kennt und sozusagen auch dann in der Lage ist, Aussagen zu machen, wie viel gebraucht wird, dann ist es leicht, den Bedarf zu ermitteln, wenn hinter dem Ganzen eine Stückliste liegt. Eine Stückliste, die angibt, was zur Herstellung von ein Einsatzmaterialien benötigt wird. Beispielsweise in der Glasmanufaktur der Rohstoff Glas. Etwas schwieriger ist es bisweilen abzuleiten, welche Hilfs- und Betriebsstoffe notwendig sind. Dieses Beispiel Schleifmittel nehme ich ganz gerne in diesem Gedanken auf. Da muss man natürlich kennen, wenn man so über Schleifmittel redet, wie sind denn die geplanten Fertigungsstunden im Unternehmen so anhand des Bedarfs in grober Weise einzuschätzen. Da lässt sich zumindest in etwa daraus ableiten, was der Bedarf an solchen Hilfs- und Betriebsstoffen ausmachen kann. Schwierig ist das in der Tat immer, solche Bedarfe zu ermitteln, wenn es um Ersatzteile geht oder um Reparaturen, weil dort, ja, es nur schwer zu planen ist, wann der Bedarf nach einem Ersatzteil oder nach einer Reparatur entsteht. Wiederum leichter ist es zu kennen, welche Anlagen und Investitionen sind im Unternehmen geplant. Wenn man so beispielsweise an Produktion und an Maschinen denkt, gibt es im Unternehmen bisweilen einen Investitionsplan, wo der Einkäufer schon früh mit eingebunden sein kann, um zu wissen, welche Anlagen und Maschineninvestitionen der Fachbereich tätigen will. Etwas ja mehr angewiesen auf den Vertrieb ist der Einkauf immer dann, wenn es um Handelsware geht. Wenn Ware sozusagen von anderen Unternehmen zur Ergänzung eines Verkaufssortiments eingesetzt wird, auch dort zu kennen, was plant der Vertrieb, solchen Kunden zu verkaufen. Schwierig, wirklich schwierig, Bedarfe zu ermitteln, ist im Projekt- und Anlagengeschäft, wenn es nicht klar ist, ob ein Kunde eine Anlage sozusagen Maschine kaufen will. Für einen Maschinenbauer ist das oftmals sehr, sehr schwer, das einzuschätzen, was steht an. Aber nicht selten wird in so einem Fall mit Auftragswahrscheinlichkeiten gearbeitet, zu sagen, man hat mit dem Kunden eine gute Geschäftsbeziehung und kann dann vielleicht doch sicherer gehen, dass es zu einem Auftrag kommt, im Vergleich zu einem Kunden, der sich zum ersten Mal mit einer Anfrage an ein Unternehmen wendet, wo es gar nicht abgesehen werden kann, kommt es zum Auftrag. Ja, und die letzte Rubrik, wo man auch immer wieder im Begriff ist, als Einkäufer vielleicht Bedarfe einzuschätzen, ist das große Feld der Dienstleistung. Manche Dienstleistungen, die braucht man jeden Tag, jede Woche. Denke man beispielsweise an eine Büroreinigung oder Instandhaltung oder alles, was so Anlagen- und Maschinenwartung betrifft. Sowas lässt sich relativ gut planen. Was sich schwierig an Dienstleistungen planen lässt, ist beispielsweise so, ja, wenn man im Unternehmen mal in irgendeiner Form ein Gutachten braucht, weil etwas nicht richtig gelaufen ist. Oder man hat vielleicht in irgendeiner Form einen Rechtsstreit mit dem Lieferanten. Das sind natürlich Dienstleistungen, die nur schwer bzw. in dem Fall gar nicht geplant werden können. Aber so kann es sehr, sehr unterschiedlich sein, je nachdem, was eingekauft werden soll, zumindest in etwa Größenordnung für den Einkäufer zu kennen, mit denen er dann auch an die Lieferantenschaft herantreten kann.
Reden wir doch mal über die Lieferanten, beziehungsweise die, so die, ja, die, meine Lieferanten, die ich da habe, die muss ich ja auch irgendwie für meine Strategie filtern und sagen, sind die geeignet, um meine Einkaufsstrategie durchzusetzen? Wie läuft da die Analyse ab? Wie gehen Sie da vor? Wie filtern Sie die raus?
Ja, das ist ein wichtiger Schritt im Einkauf, im Rahmen einer Strategie, auch das mal zu analysieren, zu erkennen, mit welchen Lieferanten arbeite ich, welche Stärken oder auch welche Schwächen haben die Lieferanten. Manche Lieferanten sind möglicherweise sehr gut, wenn es um Entwicklung geht, andere vielleicht, wenn es um die Herstellung von bestimmten Artikeln geht. Oder auch, was Teil so einer Analyse sein kann und wird, gerade in der heutigen Zeit, die Bonität von Lieferanten. Wie sieht es um die finanziellen Mittel aus, ne? Oder auch, was immer so ein Thema ist, die Lieferantenleistung zu kennen. Lieferantenleistung würde ich ganz gerne daran festmachen, zu sagen, liefern Lieferanten pünktlich. Da gibt es dann im Einkauf, wenn es um Lieferantenbewertung geht, auch so eine Kennzahl, die dort heißt Lieferterminttreue. Oder wie ist es um die Reklamationsquote bestellt. Das wären alles Informationen, die zum Erkennen der Lieferantenbasis wichtig sind. Oder beispielsweise, was eine ganz wichtige Sache ist, wie ist die Auslastung eines Lieferanten zu sehen? Hat ein Lieferant Kapazitäten frei? Ist das immer wieder gut für den Einkäufer, diese freien Kapazitäten nutzen zu können? Als das Wissen, der Lieferant ist im Dreischichtbetrieb, hat keine Kapazitäten frei, dann ist es für den Einkäufer schwieriger, zumindest schwieriger, einen Auftrag zu platzieren und gleichzeitig auch noch über Preisnachlässe regeln zu können. Oder auch, was eine ganz wichtige Erkenntnis ist, wie ist das eigene Einkaufsvolumen, was man mit dem Lieferanten verbindet im Vergleich zu seinem Umsatzvolumen. Beispielsweise, wenn ein Lieferant einen Umsatz macht, um es leicht zu rechnen, von 10 Millionen Euro, wird er natürlich den Kunden, der 10%, 1 Million Euro dieses Umsatzbeiträgs wertvoll erachten, da ist man diesem Lieferanten in dem Fall wichtiger, als wenn man möglicherweise bei diesem Lieferanten, der 10 Millionen Euro Umsatz macht, vielleicht nur einen geschäftlichen Umsatz von 10.000 Euro realisiert. Alle diese Faktoren würde ich im Einkauf immer wieder zum Erkennen nutzen, mit welchen Lieferanten arbeite ich. Welche Lieferanten sind Lieferanten, die gut zu einem passen, auf Augenhöhe sind, wo man einen hohen Anteil an deren Umsatz hat? Oder welche Lieferanten sind vielleicht Lieferanten, ja, die dann weniger gut zum eigenen Unternehmen passen, weil bestimmte Leistungseigenschaften nicht den Erwartungen entsprechen oder der Anteil am Umsatz eines Lieferanten, den der Einkäufer hat, vielleicht sehr, sehr klein ist. So würde ich das mal beschreiben, um was es geht, wenn die Lieferanten, mit der man hat, die erste Analyse gefahren wird, mit welchen Lieferanten möchte man in Zukunft weiterarbeiten oder wo plant man diese Zusammenarbeit gegebenenfalls zurückzufahren.
Herr Schollenberg, ich habe noch unendlich viele spannende Themen hier auf meinem Zettel. Wir wollen noch über die internen Stakeholder reden. Wir wollen darüber sprechen, Backdoor-Selling, ne? Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Wir wollen darüber reden, wie man diese Prozesse optimiert, also Warengruppenstrategien auch zu managen. Was sind da die ersten Schritte? Das alles wollen wir beleuchten, aber wir werden das in der nächsten Folge machen. Das bedeutet, dieses Thema Einkaufsstrategien entwickeln, das ist so wichtig, das ist so mächtig, das ist eine Basis im Einkauf, die werden wir also hier nicht in nur 30 Minuten Anführungszeichen drücken, sondern da werden wir uns ein bisschen mehr Zeit für nehmen. Das heißt, an dieser Stelle würde ich hier erstmal den ersten Punkt setzen, aber diesen Staffelstab, den nehmen wir in der nächsten Folge wieder auf und da freue ich mich drauf, dann Teil 2 Einkaufsstrategien entwickeln, mit Ihnen drüber zu sprechen. An dieser Stelle sage ich schon mal recht herzlichen Dank. Sehr, sehr spannend für alle da draußen, die das Thema hier interessiert. Denken Sie dran, in der nächsten Podcast-Folge reden wir darüber weiter. Wenn Sie jemanden im Einkauf kennen, der dieses Thema vielleicht noch mal ein bisschen begutachten sollte, da vielleicht noch den einen oder anderen Ansatz oder Impuls braucht, dann freuen wir uns natürlich über eine Empfehlung dieses Podcasts. Und ansonsten, wenn Sie Feedback haben, wie immer, gerne über sämtliche Social-Media-Kanäle Herr Stollenberg kontaktieren oder Sie gehen mal auf die Homepage stollenberg.cc. Auch da finden Sie weitere Informationen und natürlich auch Kontaktmöglichkeiten. Und ich glaube, was Sie auch gemerkt haben, im Einkauf, da gibt es so, so viele Dinge zu beachten. Das ist so ein dynamischer, spannender Beruf. Auch da kann man sich vielleicht mal über das Thema Weiterbildung Gedanken machen. Auch da können Sie gerne mal auf stollenberg.cc vorbeischauen. Herr Stollenberg, an dieser Stelle sage ich recht herzlichen Dank und ich freue mich auf das nächste Gespräch mit Ihnen, wenn wir wieder über Einkaufsstrategien weiter philosophieren.
Ja, kann ich auch nur sagen. Großes Dankeschön, lieber Herr Lepan. Mit Ihnen macht es immer wieder Freude und Spaß, über ein Thema zu reden, über das man mit Sicherheit noch viele, viele Stunden sprechen kann. Vielen, vielen Dank.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Jo, tschüss, Herr Lepan.